Ich möchte einmal Danke sagen. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ihr mir erlaubt, dass ich hier auf der Bühne stehen darf und predigen. Gucken, ob ihr es am Ende immer noch gut findet. Aber ich möchte auch ganz, ganz herzlich Dank sagen dafür, dass ich reingucken konnte in eure Gemeinde, wie ihr als Gemeinde agiert, wie ihr miteinander agiert. Ich möchte Danke sagen an einen Tigor, der mir sein Bett zur Verfügung gestellt hat, währenddessen er in Moldawien war. Ich musste nur 2 Minuten hier zur Gemeinde gehen. Also ich habe gar nicht mitbekommen, dass hier irgendwas mit Marathon heute unterwegs ist. Ich lebe hier in meiner Bubble. Wie gesagt, die Flüsse habe ich ja auch noch nicht entdeckt. So, ja, irgendwo da. So. Ich glaube, viele von uns kennen Situationen, wo man oberflächlich ganz gut funktioniert, wo man mehr oder weniger gut seine Arbeit hinbekommt. Also es fällt jetzt nicht auf, dass man sie gerade ein bisschen weniger gut nur hinbekommt, wo man so die Dinge hinbekommt, die halt zu Hause in der Familie gemacht werden müssen. Man bekommt es irgendwie hin. Es gibt Momente, indem man auf die Frage dann einfach nur noch antwortet, wie geht's dir eigentlich gerade mit? Gut, und bei dir? Man geht in den Sonntagsgottesdienst, vielleicht einen Ticken zu spät, aber man hat es geschafft. Und ab und zu schafft man auch irgendwie, seine Beziehung mit Jesus zu leben. Und wenn es nur das Gebet ist, bevor man schlafen geht. Ich durfte in den letzten 5,5 Jahren eine Jugendgruppe in Hamburg leiten. Ich bin in der groß geworden, das ist meine Heimatjugend. Und ich durfte sehen, wie diese Jugend von einer ganz kleinen Gruppe von Leuten zu einer echt großen Jugendgruppe gewachsen ist. Und von außen kamen immer wieder Jugendleiter, Jugendleiterinnen zu mir und meinten, Nils, was macht ihr da? Wie macht ihr das? Das sieht so gut aus, das kann nicht sein, dass ihr euch jetzt verdoppelt habt in eurer Größe. Wie geht das? Und dann gab es Momente, wo ich sagen konnte, ja, bei uns läuft es gerade auch wirklich gut. Und dann gab es Momente, wo wir in der Leitung zusammensaßen und gemerkt haben, die Ziele, die wir uns als Jugend gesetzt haben, wo wir gesagt haben, egal wie groß wir sind, egal wie erfolgreich wir sind, die Sachen wollen wir nicht verraten. Daran wollen wir dranbleiben. Egal wie groß wir sind, wir wollen an dem Einzelnen dranbleiben. Wir wollen den nicht übersehen in der Masse. Und dann wächst man. Und dann merkt man auf einmal, dich habe ich übersehen. Das haben wir nicht mehr geschafft. Das haben wir nicht mehr eingehalten, so wie wir wollen. Und von außen wirkt alles super. Und innen drin gibt es ganz viel Herausforderung. Herausforderungen im Team, Herausforderungen mit einzelnen Teens, Herausforderungen mit Eltern, gibt es alles. Aber man lächelt es einfach alles ein bisschen weg. Und dann kommt der Moment, wo man es nicht mehr so weggelächelt bekommt. Wo man müde wird. Und ich weiß, Müdigkeit kennen wir heute, 1 Stunde weniger Schlaf. Vielleicht bist du eigentlich geplant gewesen, im 10 Uhr Gottesdienst zu sein, bist aber erst um 11 Uhr hier angekommen. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Es kommt aber, ich meine, diese Müdigkeit, wo es so mit Erschöpfung verbunden ist, wo man einfach nicht mehr kann. Ich kenne das von Freunden, von Ehepaaren, mit denen ich unterwegs bin, dass es so Grundsätze gibt von, wenn alles schief geht, das sind die 5 Sachen, die bekommen wir hin. Daran halten wir uns. Alles andere darf gerne irgendwie in Zerbruch gehen, das halten wir ein. Und dann gibt es diesen Moment, wo einer dieser Sachen, an denen man festhält und sagt, die dürfen überhaupt nicht wackeln, anfängt zu wackeln. Die Momente, wo man dann anfängt, auf etwas hinzuzielen, zum Beispiel die Osterferien, und sagt, bis dahin muss ich das und das und das und das geschafft haben und dann ist es wieder alles gut. Dann wird das schon wieder. Dann kriegen wir wieder die Fundamente fest. Und dann gibt es Momente, wo das nicht mehr passiert. Wo man merkt, ich bin komplett überfordert mit der Situation. Ich erkenne mich gar nicht mehr selber da. Ich bin erschöpft. Ich bin müde. Und ich möchte mit euch einsteigen an eine Geschichte, die in der Bibel steht. Und die steht in Lukas 5. Ich lade euch ein, eure Bibeln zu öffnen, wenn ihr welche mit habt. Ich finde das immer gut. Und die Geschichte geht so richtig schlecht los. Also sie fängt mit Jesus an, das ist nicht das Schlechte, aber sie geht schlecht los. Sie fängt an mit leeren Netzen. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Jesus wird in diese Geschichte eingeführt mit einer Autorität. Also das ist nicht irgendeiner, der irgendwie auftaucht, sondern die Menschen wollen ihn kennenlernen. Und es sind auch nicht wichtige Menschen, es sind irgendwelche Menschen. Jemand wie du, jemand wie ich. Und sie suchen Hilfe, Rat bei diesem Jesus. Und er macht das auch nicht an einem besonderen Ort. Er macht es nicht im Tempel, in einem Gottesdienst, sondern er steigt ein in ein Boot. Er geht in den Girli. Er geht in deine Kantine und er fängt an, dort zu reden. Er kommt dir und mir so viel näher, als wir darauf vorbereitet sind. Er kommt in unseren Alltag. Und obwohl er so heilig ist und die Leute, die da sind, überhaupt gar keine Ahnung haben davon, wie heilig er ist, stört ihn das überhaupt nicht. Es stört ihn nicht, dass ihm nicht eine große Bühne gebaut worden ist, wo er seine Rede halten kann, sondern er kümmert sich selber darum, dass alles steht, dass die Akustik, die über den See dann geht, dass das alles gut klingt. Die Menschen sind nicht vorbereitet, aber ihnen ist das so egal. Er ist sanft zu uns. Er ist nah. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Aber Rabbi, das bedeutet so viel wie Lehrer, bedeutet noch mehr, aber ignorieren wir heute, wandte Simon ein, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Ich habe für etwas gebetet und nichts ist passiert. Ich habe auf etwas gehofft und es ist anders gekommen. Ich habe etwas investiert und ich sehe überhaupt keine Entwicklung. Das Schmerzhafte sind ja nicht die leeren Netze an der Geschichte. Simon ärgert sich nicht über die leeren Netze. Er ärgert sich darüber, dass er nachts rausgegangen ist, seine Zeit, seine Energie investiert hat und das Ergebnis ist nichts. Das Ergebnis ist, wir kümmern uns darum, dass die Netze wieder ordentlich sind. Das Ergebnis war Simon nicht egal. Und deshalb war es so schmerzhaft. Weil was bleibt, ist ein großes Nichts. Und Jesus kommt rein in diese Situation. Und er fängt nicht an mit dummen Sprüchen. Na, siehst du, Simon, man merkt, anscheinend arbeitest du doch nicht hart genug, kriegst deinen Job nicht hin. Er baut keinen Druck auf. Simon, also ich weiß nicht, wie deine finanzielle Situation ist, aber wenn jetzt jeder Arbeitstag von dir so läuft, sieht's nicht gut aus. Vielleicht hast du deinen Job verfehlt. Und mal ganz ehrlich, wie schnell passiert uns das in solchen Situationen, dass wir, wenn irgendwas nicht läuft, einfach irgendwie zynisch reagieren, dummen Spruch machen. Und er, Jesus, begegnet Simon mit einer Autorität, nicht mit Druck. Und er begegnet ihm mit Gnade. fahr doch noch mal hinaus. Jesus spricht Simon in einem Moment der Schwäche an. Simon hat da nichts. Er ist tief enttäuscht über das Ergebnis, was er da gerade erlebt. Aber Jesus hat das Recht, in deine Enttäuschung reinzusprechen. Er lässt dich da nicht in Frieden. Er begegnet dir auch da. Und das ist das Schöne an Jesus. Jesus ist kein Gott für die netten Momente nur, wo alles gerade eh schön ist und Jesus darf halt daneben stehen und mir zugucken, wie mein Leben einfach so glatt läuft. Sondern Jesus steht auch neben mir, wenn die Netze leer sind, wenn da nichts mehr ist, wenn da nur Enttäuschung ist, indem man sich schon abgefunden hat damit, dass das der Ist-Zustand jetzt ist. Und ich glaube, wir alle kennen Bereiche, Situationen und Menschen, wo wir die Schultern zücken und sagen, ich kann da nichts mehr machen. Und vielleicht stimmt das. Du kannst da nichts mehr machen. Aber vergiss nicht Jesus dabei. Vergiss nicht, wer mit ins Boot eingestiegen ist. Vergiss nicht, wer mit dabei ist. Der, der nur ein Wort sprechen muss und ganze Situationen sich ändern können. Und Simon guckt sich diesen Rabbi an, der in sein Boot gestiegen ist und sagt, okay, irgendwie vertraue ich dir. Und das drückt sich so in diesem Satz aus. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Das ist Glaube. Kein, ich fühle das gerade total, kein, ich habe Hoffnung für die Situation, dass das noch was wird, weil fischen gehst du nicht am Tag, die Fische gehen dann tiefer, die hocken nicht da oben wie in der Nacht, sondern Simon spricht aus, Jesus, ich verstehe überhaupt nicht, was deine Mission eigentlich da gerade ist mit mir. Ich will es auch eigentlich gar nicht so richtig verstehen, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir, Jesus. Und wir fahren raus. Und ich weiß nicht, wie dein Ich vertraue dir, Jesus, noch aussieht. Ist es ein Ich bete nochmal für eine Situation, wo ich schon längst aufgehört habe, die Schultern zu zucken, weil ich da schon die Hoffnung aufgegeben habe, irgendeine Reaktion zu geben? Ist es dein Ich vergebe nochmal, obwohl ich es schon 100-mal getan habe? Ist es dein, ich bitte nochmal um Vergebung, obwohl ich immer wieder an derselben Stelle falle? Ist es dein, ich will noch einmal hoffen, obwohl ich eigentlich schon aufgehört habe zu hoffen? Oder ist es ein, Gott, in deinem Wort steht das so und so, und ich stelle mich da drunter und ich sage, Gott, ich vertraue dir, dass das stimmt. Auch wenn ich es gerade so gar nicht sehe, auch wenn ich es gerade so gar nicht verstehe, ich stelle mich da drunter und ich vertraue dir in all dem, wo ich es gerade nicht verstehe. Ich vertraue dir. Ich möchte euch eine Geschichte aus meiner Gemeinde erzählen. Von einer Person, die ich jetzt aus Namensschutzgründen einfach mal Luca nenne. Und Luca ist bei uns irgendwann in die Gemeinde gelaufen. Also, das stimmt nicht ganz. Eine Freundin von ihm hat ihn eigentlich in die Gemeinde geschleppt. Er hat nicht so ganz verstanden, was das hier ist. Und es war Sonntag 11 Uhr. Also irgendwie eine komische Veranstaltung. Weil wer steht denn bitte um diese Uhrzeit auf und gibt sich das? Aber Luca ist geblieben. Obwohl er ein eher introvertierter Kerl ist. Und echt überfordert war von den vielen Kindern, die da rumgetobt sind, von den hunderten Erwachsenen, die da irgendwie alle laut miteinander reden und sich sogar noch mögen. Luca war ein netter Kerl, ist ein netter Kerl. Und Luca will Sachen richtig machen. Und obwohl er mit Jesus noch nicht so viel anfangen konnte und auch Gemeinde noch nicht so ganz irgendwie sein Go geben konnte, hat er gemerkt, Gemeinde funktioniert einfach nur, wenn man auch mitmacht. Also ist Luca eingestiegen bei uns in die Technik. Und Luca hat da treu seinen Dienst als Tontechniker gemacht. Den hat er gut gemacht. Ist ein ordentlicher Kerl. Und Luca war dann irgendwann eine dieser Personen, wo du wusstest, der ist jeden Sonntag da. Wo du dich umgedreht hast und gefragt hast, Luca ist heute nicht da? Ist irgendwas los? Muss man ihn anrufen? Ist irgendwas schiefgelaufen? Und Luca ist irgendwann eingestiegen in eine Kleingruppe. Er war da. Er war die Person, die andere angeschrieben hat und war, seid ihr heute auch alle in der Kleingruppe? Seid ihr auch mit am Start? Und dann gab es eine Konferenz, wo wir als Pastoren des Mühlheimer Verbandes zusammensaßen und unser Vorsitzender, Sam Krauter, hatte einen Eindruck vom Herrn. Gesagt, ey, ich habe den Eindruck, wir sollen den Leuten, an die du jetzt gerade denkst, die Person, die gerade, für die du betest, die vielleicht fern gerade von Gott ist oder wo du dir wünschst, dass sie Gott neu kennenlernt oder erst wirklich kennenlernt, dass wir denen einmal schreiben sollen und eine sehr klare Nachricht von, ey, ich habe an dich gedacht und ich will dir sagen, dass wir uns darüber freuen, dass Gott dich kennt, dass er dich sieht. Und das hat mein Kumpel Micha gemacht. Micha hat Luca angeschrieben, hat geschrieben, ey, Luca, ich freue mich gerade so, dass du hier in dieser Gemeinde ankommst. Ich freue mich, dass du auf deinem Weg mit Gott gerade unterwegs bist. Und Luca hat zurückgeschrieben, wenig später sogar. Und die Nachricht von Luca war, ich habe mich gerade von meiner Freundin getrennt diese Woche, mit der ich jetzt seit 1,5 Jahren zusammen bin. Und durch deine Nachricht habe ich nochmal so ein bisschen nachgedacht und gemerkt, ich habe mich von Gemeinde entfernt. Ich habe mich irgendwie, mit Jesus entwickelt sich da nichts mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme halt nur noch, weil es eine Gewohnheit ist. Das ist nicht die Nachricht, die man haben will auf so eine Nachricht, wenn man sie schickt. Da ist man frustriert. Und es war irgendwie noch frustrierender, weil die anderen Pastoren, die diese Nachrichten auch an andere Leute geschrieben haben, für die sie manche schon seit Jahren beten, eine coole Nachricht nach der anderen hatten. Und wir als Pastoren unserer Gemeinde haben da gehockt und waren so, okay, ist nicht so cool, ist irgendwie ein Schritt zurück. Haben wir Luca aufgegeben? Nein. Wir beten für Luca. Luca hat treu seinen Dienst in der Technik dann irgendwann abgegeben, aber hat natürlich so lange noch seinen Dienst gemacht, wie er eingeteilt war, weil man macht das ja so. Luca war treu und ab und zu ist er auch noch im Gottesdienst. Michael ist viel näher an ihm dran, als ich es bin. Aber es frustriert trotzdem noch schon. Wir schmeißen aber weiter unsere Netze aus. Wir geben das nicht auf. Wir geben Menschen nicht auf, weil Gott Menschen nicht aufgibt. Und das tun wir auch, weil er der Gott ist, der Wunder tut. Weil er Dinge tut, die wir nicht mehr in den Händen haben. Ich glaube, keine WhatsApp-Nachricht wird jetzt hier auf einmal alles ändern wieder. Sondern ich glaube, Gott kann alles ändern. Gott kann tun und handeln. Und manchmal sage ich das hier auf einer Bühne mit voller Überzeugung und lächle euch dabei an und sage Tschakka. Und ab und zu bin ich in meinem Zimmer müde, erschöpft. Und es ist nur noch ein ganz leises Gott, ich vertraue dir. Ich habe zwar keine Ahnung wie, ich weiß nicht mehr, wie das irgendwie besser werden kann, aber ich vertraue dir. Als Simon sagte, weil du es sagst, das hat Jesus geehrt, das hat ihn gefreut. Simon hat auf Jesus gehört, obwohl Simon so überhaupt nicht verstanden hat, was Jesus' Mission da jetzt eigentlich gerade war. Klang alles falsch, mitten am Tag fischen gehen. Als sie es dann getan hatten, also als sie dann rausgefahren sind, umschloss sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winken sie ihre Mitarbeiter mit einem anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast sanken. Die Sorgen würde ich auch gerne haben. Diese Geschichte endet mit einem Happy End. Das ist einer der Gründe, warum diese Geschichte super gerne in der Kinderstunde, im Kindergottesdienst benutzt wird. Sie klingt einfach gut. Jesus kommt, er macht eine Ansage und auf einmal sind die Fischnetze voll. Und ich will jetzt hier keine billigen Versprechungen machen. Nur weil du und ich auch uns diese wunderschöne Altbauwohnung wünschen, die wirklich toll ist und die auch total zu meinem Charakter passen würde, merke ich, das ist ja nicht irgendwie das, was irgendwie jetzt passieren wird. Wir müssen ja uns nicht einfach alles stark genug wünschen, dann bekommen wir das. Auch wenn wir es uns wünschen, manchmal passiert leider nichts. Nicht jede verfahrene Situation, in der wir uns befinden, wird gelöst. Und dazu gehört auch, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben nicht in der Welt, die Gott in der Form mal für uns geplant hat, sondern die Sünde ist reingekommen und der Schaden ist da. Und das kann ich jetzt schon als 24-Jähriger sagen und ich glaube, andere können das sehr, sehr viel besser sagen, dass wir in einer gefallenen Welt sind. Und dennoch gilt, wir folgen Jesus, keiner Figur an einem Kreuz, kein Holzstück, das wir anbeten, sondern wir folgen einem Jesus, der auferstanden ist, der real ist. Wir glauben an einen Jesus, der heilig ist, der lebendig ist, der nur ein Wort sagt und alles kann sich ändern. Das größte Wunder an dieser Geschichte sind nicht die vollen Fischkörbe. Egal, wie häufig wir hoffen, dass das das größte Wunder ist. Das größte Wunder folgt erst noch. Als Simon Petrus das sah, also diese vollen Boote, die da gerade am Kentern sind, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Simon versteht, wer Jesus ist und seine Reaktion ist, geh weg von mir. Ich bin ein Sünder. Wenn ich Jesus erlebe, und ab und zu darf ich ihn erleben, in Gemeinschaft, ganz alleine, wenn ich bete, und wenn ich merke, wie er ist und wie wenig ähnlich ich ihm bin, wenn ich merke, wie groß und heilig er ist, dann komme ich, dann baut sich bei mir Druck auf. Ich bekomme noch nicht mal meinen Schlafrhythmus hin. Geschweige denn, dass ich irgendwie eine geordnete, stille Zeit habe. Oder dass ich sagen kann, mein ganzes Leben ist ein Lobpreis für den Herrn. Das ist nicht meine Realität. Und trotzdem lese ich sie ja in der Bibel, dass das die Realität werden soll. Und es erzeugt in mir Druck. Es erzeugt in mir ein, was ich sein könnte, wer ich sein wollen würde, und wer ich bin. Und dazwischen liegen manchmal Welten. Das ist aber nicht der Weg, den Jesus geht. Jesus' Weg ist nicht der des Drucks, sondern der Gnade und Vergebung. Ist das nicht schön? Gnade und der Vergebung. Jesus, der alle meine Gedanken kennt und sogar all meine Taten, der mich durch und durch und durch kennt, hält es dennoch mit mir aus. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von mir. Ich bin in Hamburg groß geworden, das hat Klaus schon erzählt. Und ich muss das hier einmal festhalten, natürlich bin ich in der schönsten Stadt der Welt groß geworden, wo es Flüsse gibt. So. Und ich bin in Gemeinde reingetragen worden. Meine Eltern haben über dem Gemeindegebäude gewohnt. Also ich bin auf heiligem Boden, habe ich geschlafen meine Kindheit lang. Das war schön. Und dann bin ich älter geworden. Und freitags in der Jugend und sonntags war ich Nils und es war ein guter Ort. Ich habe mich sicher gefühlt. Ich habe mein Zuhause da gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das ab und zu auch hier in der Gemeinde erlebt, dass es so Momente gibt, wo Kinder einfach ihre Schuhe ausziehen, weil das ist ja jetzt auch ihr Zuhause. Ich hoffe es, dass ihr das ab und zu solche Momente sehen könnt. Und das war ich. Und dann gab es die Momente, wo ich Nils in der Schule war. Ich war mit 14 ausgewachsen, also so groß wie ich jetzt bin. Und das gibt manche Herausforderungen damit. Ich hatte sehr starke Akne. Ich habe schon meine Stimme so gehabt, wie ich sie habe. Das heißt, wenn ich gelacht habe im Unterricht, dann hat man das gehört. Und dann hat man mich sogar noch gesehen, weil ich unter allen Schülern, die irgendwie 1,60 groß waren, halt ein bisschen herausgestochen habe. Und ich habe halt auch dann Sprüche gebracht. Und Leute, Lehrer haben natürlich auch irgendwie reagiert. Was aber viel schlimmer war, waren, wie meine Klassenkameraden mit mir umgegangen sind. Manche haben einen Witz gemacht, andere haben mich ausgeschlossen aus Veranstaltungen, wo man eigentlich alle eingeladen hat, aber ich wurde halt nicht eingeladen. Freunde, wo man sich eigentlich klar war, dass man Freunde, dass man zusammen eine Freundschaft lebt, haben auf einmal Wichtigeres zu tun. Da, wo andere Leute dumme Sprüche machten, haben Leute einfach nur daneben gestanden. Und es war nicht cool. Es tat mir nicht gut. Und ich habe in der Zeit mehr und mehr den Nils, den ich am Freitag und am Sonntag gelebt habe, mehr und mehr getrennt von dem Nils, den ich in der Schule war. Es waren zwei unterschiedliche Welten. Ich war immer noch ich, aber ganz, ganz anders. Ganz, ganz komisch auch manchmal. Und dann, das möchte ich so an alle, die mit Akne zu tun haben, möchte ich auch Hoffnung einsprechen. Es gibt eine Zeit, wo das auch zu Ende geht. Ich bete für dich. Und bei mir wuchs das Selbstbewusstsein. Ich bin älter geworden. Ich wusste, was ich kann und was ich nicht kann. Gemeinde tut da auch gut. Sie stärkt Selbstbewusstsein auch. Sie zeigt, auf was man steht. Und jetzt könnte ich das, dieses Selbstbewusstsein, fürs Gute benutzen. Und ich habe es nicht getan. Ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich gemerkt habe, Nils, mittlerweile hast du ganz schön was zu sagen in der Klasse. Und meine Reaktion war nicht, und jetzt nutze ich das zum Guten, sondern ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich gedacht habe, und jetzt zahle ich es ihnen heim. Und ich habe das gemacht. Ich habe mir eine Jungsklique um mich herum aufgebaut. Und wenn irgendjemand einen dummen Move gemacht hat, dann waren wir da. Und wir haben die Leute runtergemacht. Und wenn die Jungs in meiner Clique sich nicht ordentlich benommen haben, dann habe ich sie runtergemacht. Und ich habe mir eine Machtstruktur aufgebaut, die weit über meine Klasse hinausging, so dass ich irgendwann in meiner Partnerschule schon bekannt dafür war, dass ich in meinem Jahrgang das Sagen hatte. Und es war nicht gut, weil ich hatte mir das nicht auf Vertrauen und Nächstenliebe aufgebaut, meine Position, sondern auf Macht und auf einer blöden Art und Weise der Gewalt. Es war nicht gut. Und dann bin ich älter geworden und kam in die Oberstufe. Und Jesus hat an meinem Herzen Dinge gemacht. Ich habe gemerkt, ich kann Jesus reinnehmen in die Schule. Ganz neuer Gedanke. Und ich durfte ihn kennenlernen, auch in meiner Schule. Und dann hat er mich kalt erwischt. Weil Jesus mir begegnet ist und mir gezeigt hat, in den Situationen, in denen ich echt runtergemacht worden bin, da war er da. Er hat gezeigt, ich saß daneben. Mich hat das nicht kalt gelassen. Ich habe dein Leid gesehen, ich habe deinen Schmerz gesehen. Weil das war ein großes Thema, wo ich immer wieder gefragt habe, Gott, wo warst du da? Und Gott hat mir gezeigt, er war da. Und ich war beglückt. Gott ist an meiner Seite, er steht zu mir. Und dann ist er mit mir in andere Situationen gegangen. In Situationen, wo ich Leuten das Leben zur Hölle gemacht habe. wo Leute überlegt haben, ob sie die Schule wechseln wegen mir. Wo ich manipuliert habe, um irgendwie besser dazustehen. Und was war meine Reaktion? Gott, wie hältst du es mit mir aus? Wie hältst du es mit mir aus? Weil ich habe mich so überführt gefühlt von meinem ich hätte doch und ich habe, ich hätte Segen sein können und ich war für manche Menschen wirklich ein Fluch. Und Jesus zeigt mir, er war da in diesen Situationen. Er hat gesehen, was ich getan habe und er begegnet mir dennoch. Jesus, ich weiß nicht, wie du tickst, aber ich würde mir nicht mehr selber gerne begegnen wollen. Mein Verhalten war nicht gut, nicht gesund. Es hat Schmerzen bereitet. Simon sagt zu Jesus, geh weg von mir. Und ich kann Simon so gut verstehen. Aber Jesus geht nicht weg. Das ist die gute Nachricht. Er geht nicht weg von dir. Er bleibt an deiner Seite. Er ist da. Doch Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Er sagt nicht, jetzt reiß dich mal zusammen. Er sagt nicht, werde erst so und so und dann können wir reden. Er sagt nicht, zeig mir doch erstmal, dass du es ernst meinst. Sondern er sagt, fürchte dich nicht. Simon sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus streitet das auch nicht ab. Er sagt nicht, nee, stimmt gar nicht. Er lässt das stehen, weil Simon spricht da die Wahrheit. Aber Jesus lässt die Sünde nicht das letzte Wort haben. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass deine Sünde ganz real ist, aber Jesus' Gnade größer ist. Dass deine Scham real ist, aber sie nicht mehr Macht hat als Jesus. Und dass die Leere, die du fühlst, die ist real. Jesus schiebt das nicht weg und sagt nicht, oh, das stimmt nicht. Aber es gibt keine Leere, die Jesus nicht füllen kann mit seiner ganzen Fülle. Und deshalb komme ich nicht daran vorbei, Jesus zu lieben. Schaffe ich nicht. Nicht dafür, was er alles getan hat. Und er hat Großartiges getan. Wie zwei Schiffe fast zum Kentern zu bringen, weil er so reich beschenkt hat. Sondern ich liebe ihn dafür, wer er ist. Vollkommen klar und gnädig zugleich. Er ist heilig. Er macht ganz klar, das ist Sünde. Er nennt es beim Namen. Aber er ist auch Liebe. Und deshalb lässt er uns nicht damit alleine stehen. Er lässt uns damit nicht alleine. Jesus sagt mit einer Autorität zu Simon, fürchte dich nicht. Und diese Autorität hat Jesus, weil er weiß, was kommen wird. Die nächsten Wochen und Monate wird er mit seinen Jüngern unterwegs sein. Er wird Beziehungen aufbauen mit ihnen. Er wird das Reich Gottes verkündigen. Er wird Tote auferstehen lassen. Er wird Kranke heilen. Er wird Dämonen austreiben. Und dann kommt der Tag, an dem er von Simon Petrus und den anderen Jüngern verraten wird. An dem er ausgelacht wird. An dem er ausgepeitscht wird. An dem er hochgehoben wird an ein Kreuz und dort festgenagelt wird. Und er dort sterben wird. Und dann nehmen sie ihn ab und legen ihn in ein Grab. Und das heißt so schön, er steigt hinab ins Reich des Todes. Und das Schöne ist, er bleibt ja nicht da. Er steht wieder auf. Er hat den Tod besiegt. Der Tod hat keine Macht mehr. Aber aus dieser Autorität spricht er zu Simon: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor dem Tod. Fürchte dich nicht vor all dem, was gerade schief läuft in deinem Leben. Weil der Herr der Herren, der König der Könige, der, der alle Autorität hat im Himmel und auf der Erde, er spricht dir zu: Fürchte dich nicht. Und egal wie sündig wir sind und egal wie sehr wir das begreifen werden in unserem Leben, Gottes Gnade ist größer, seine Vergebung ist größer. Das ist das Schöne. Wir bleiben nicht alleine. Und das ist der Jesus, dem ich folge. Es ist deine Entscheidung, ob du auch dem folgst. Willst du das? Es ist deine Entscheidung. Das ist der Jesus, den ich anbeten will. Der Jesus, den wir jetzt gleich in Liedern groß machen werden und beschreiben werden, wie schön und herrlich und dass er der Herr ist, der das alles in der Hand hat. Der deine Umstände, egal wie sehr du gerade nur oberflächlich funktionierst, egal in was für einer Notlage du dich gerade befindest, egal welche Lügen du gerade über dein Leben gerade noch glaubst, egal wie häufig du dein Netz schon ausgeworfen hast und es sind einfach nur leere Netze zurückgekommen. Diesen Jesus will ich anbeten, der das alles in der Hand hält und sagt: Ich will dir begegnen. Ich will handeln. Ich will verändern. Da, wo du sagst: Ich verstehe das nicht, aber ich vertraue dir, Herr, will Jesus dir begegnen. Und ich möchte das Angebot nochmal machen. Nach dem Gottesdienst gibt es hier immer ein Gebetsangebot. Ich möchte dich einladen, das wahrzunehmen. Lass für dich beten. Lass zu, dass Menschen Gottes Größe und Gottes Güte über dein Leben aussprechen. Egal, wie es gerade in der Realität aussieht, Gottes Realität ist größer und schöner. Und den Gott wollen wir anbeten. Ich bete einmal noch. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist, dass du mich kennst und dass du mich trotzdem liebst. Dass du meine Sünde kennst, meine Fehler, mein Scheitern und du uns trotzdem allen begegnen möchtest. Und Gott, du kennst die Momente, wo wir da hocken und alles gegeben haben und das Ergebnis war nichts. Und Gott, ich bitte dich, komm du. Komm du und komm in den Raum, auch wenn wir nicht verstehen, wie du das noch ändern kannst. Ändere die Situation. Da, wo wir schon längst aufgegeben haben, Herr, wir brauchen dich. Ich brauche dich. Alles Gute kommt aus deiner Hand und darauf vertrauen wir. Und wenn wir dich jetzt anbeten, Herr, dann lass uns unser Herz bereit machen, dass du einziehen darfst, wie du es am Palmsonntag in Jerusalem getan hast. Zieh ein, Herr. Komm in unsere Herzen. Komm uns nah. Amen.